Wir dürfen dir jetzt danken, geliebter Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi, dass du diesen Tag gemacht hast. Wir wollen dir danken jetzt in besonderer Weise für diese Abendstunde, wo wir in dein Licht, in deine Gegenwart treten dürfen, wo wir hinhören dürfen auf dich und dein wunderbares Wort. Wir wollen dir danken heute Abend in besonderer Weise für das prophetische Wort. Wir haben es von dir als ein helles Licht in dieser dunklen Zeit. Lass es wirksam sein in unser aller Herzen. Wir wollen dir auch danken für dieses Haus, wollen dir danken, dass es das gibt. Segne alle, die hier in irgendeiner Weise tätig sind. Lass sie immer wieder im Reichtum deiner Gnade stehen. Nun nimm uns alle hinein in deinem Gottesfrieden, dass wir innerlich alle Hörende sein dürfen. Amen.
Amen.
So.
In Christo Geliebte, liebe Freunde, vor nicht allzu langer Zeit hörte ich mir eine Kassette ab.
Das? Ja, lauter, oder?
Vor nicht allzu langer Zeit hörte ich mir eine Kassette ab von David Dulan. Die hat er zur Israel-Konferenz gehalten. Und da kam mir der Gedanke, es wird über Israel gesprochen, über sehr viele Völker. Wir könnten auch einmal über das Volk Ägypten nachdenken. Ich schaute meinen Notizen nach und da war ich ganz erschrocken. Da habe ich vor 30 Jahren über das Thema der Ägypten im Heilsplan Gottes bei uns im Dorf Chemnitz schon einmal gesprochen. 30 Jahre. Leute, vergeht die Zeit. Ja, es ist für uns als Gemeinde eine Wichtigkeit, dass der Allerhöchste nicht nur mit uns und vielleicht noch mit dem rebellischen Volk Israel zurechtkommt, sondern dass sein Heils- und Rettungsplan auch die Nationen und der Völker umschließt und umfasst. Das hebt uns heraus aus unserer subjektiven Ich-Bezogenheit. Gott im Himmel hätte es nur mit uns Frommen zu tun. Nein, Gottes gewaltiger Liebesplan, sein Rettungsvorsatz, hat also das ganze Schöpfungsall im Blickfeld. Keiner wird da vergessen oder wird abseits stehen. Nur die Reihenfolge, die Gott allein festgelegt hat, ist hier entscheidend. Überschrift, nicht alles auf einmal, alles der Reihe nach. Aber zuerst, das ist sehr wichtig, zuerst, und das dürfen wir jeden Tag staunend erkennen, ruft Gott sich eine kleine Schar aus allen Nationen, einschließlich aus Israel heraus. Es ist die Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus. Erst mit der Vollendung dieser auserwählten Gruppe geht dann der Heils- und Rettungsplan über Israels Erneuerung zu den Nationen und den Völkern der Erde. Unwiderruflich sind Gottes Zusagen und Eidschwüre. Jeder Glaubende lebt eigentlich jeden Tag von dieser Substanz der Gottesverheißung. Besonders in den konfliktreichen Situationen, in den widersprüchlichen Abläufen des Lebens sind uns die Aussagen seines Wortes, die Zielsetzungen der Gedanken Gottes höchste Glückseligkeit. Mögen die aufgeblasenen Völker, einschließlich der UNO, sich auflehnen und wieder Gott erheben. Der im Himmel sitzt, ja, was macht der? Der lacht, ja. Also das Wesen Gottes ist nicht Traurigkeit und Gericht, sondern Freude und auch ein Lachen. Der im Himmel sitzt, lacht. Lacht über die klugen, gescheiten Pläne der Menschen. Und nun, Ägypten gehört zu den Nachbarn Israels. Und es ist für den Bibelleser von größter Wichtigkeit zu wissen, dass die Schrift unterscheidet zwischen den Ländern, die um Israel herum liegen, und den übrigen Nationen. Das ist also ein sehr wichtiger Punkt. Sehr deutlich tritt das bei Sacharja 12 uns entgegen. Da heißt es nämlich, Vers 2, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale ringsherum. Ringsherum. Das betrifft die Völker um Israel herum. Und es könnte durchaus sein, dass der Barak die Hälfte von Jerusalem verschenkt an die Palästinenser. Und die werden jubeln und jauchzen. Das Regierungspräsidium ist da schon längst fertig für Arafat. Die ganze arabische Welt jubelt, jauchzt. Und da sagen die sich, wenn wir die halbe Stadt haben, dauert es nicht lang, werden wir auch ganz Jerusalem bekommen. Hier heißt es, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale, zu einem Giftbecher. Sie werden also in diesem Taumel trinken, würden sich berauschen und werden wahrscheinlich zu ganz uneinsichtigen Handlungen kommen. Die Völker ringsherum. Und dann der Vers 3, da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tage. An welchem Tage? Das wissen wir nicht. Da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen. Für mich sind also zwischen diesen beiden Versen doch Jahre dazwischen. Jahre dazwischen. Wenn also für mich Israel das gesamte arabische Imperium tief gedemütigt haben wird, dann werden die Völker eins werden, den Laststein Jerusalem aus der Welt zu schaffen. Es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker, für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden und alle Nationen der Erde werden sich wieder dasselbe versammeln. Die Völker rings um Israel und dann alle Nationen. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Zu allen Völkern herum gehören Libanon, Syrien, Irak, Jordanien, Ägypten. Wir könnten auch von den arabischen und den ismailitischen Stämmen sprechen. Die Prophetie der Endzeit zeigt uns, dass nicht nur über Israel, sondern auch für die Völkerschaften allerschwerste Gerichte bestimmt sind. Ein großer Teil ist bereits erfüllte Geschichte, anders steht noch bevor. Wir denken da auch an den Untergang und die völlige Auslöschung von Damaskus und der Weltmetropole Babel im Irak. Wir haben ja heute Morgen davon gehört. Das ist alles noch unerfüllte Prophetie. Über Syrien und der Hauptstadt Damaskus schreibt der Prophet Jesaja und Jeremia, siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein. Gestern Abend kam kurz durch den Herrschaftswechsel in Syrien die Stadt Damaskus, eine riesengroße Stadt. Und hier lesen wir in der Prophetie mit der Fernsicht eines Propheten, siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird ein einziger Trümmerhaufen. Jesaja 17,1. Und dann in Jeremia 49, Damaskus hat sich zur Flucht gewandt, Zittern hat es befallen. Aber die schwersten Gerichtsdrohungen sind wieder Babel, dem heutigen Irak, ausgesprochen. Johannes widmet also in der Offenbarung diesem Zentrum ganze drei Kapitel. Ich habe mich gefreut heute über das Zeugnis von Bruder Wirz. Aber wir wollen heute Abend einmal unser Augenmerk nach Ägypten, dem Lande Mizraim, richten. Wir finden diesen Namen Ägypten 700 Mal im Alten Testament. Ägypten, das Land der Pyramiden. Es waren damals 100.000 Männer beschäftigt, die alle drei Monate abgelöst wurden. Die Bauzeit betrug 30 Jahre. 10 Jahre benötigte man zuvor, um in Steinbrüchen das Baumaterial zu fertigen. Der Name Mizraim, Ägypten, heißt eigentlich Bedrängnis, eingeschlossenes Land, Gefängnis, Dunkelheit und Finsternis. Mizraim ist aber zugleich der Name des Sohnes Ham. Und Ham war der Sohn von Noah. Die Stammväter Der Ägypter waren also Hamiten. Sie verteilten sich nach Äthiopien, Marokko und eben nach Ägypten. Und der Engel des Herrn schlug alle Erstgeburt in Ägypten, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams. Psalm 78. Oder wir lesen im Psalm 106. Gott vergaßen sie, der sie errettete, der Großes in Ägypten gewirkt hat, Wunderbares im Lande Hams, furchterregende Taten am Schilfmeer. Ägypten gehört also zur Völkerfamilie der Hamiten. Nun aber wohnen auch dort die Nachkommen Ismaels bis zur Grenze Ägyptens. Das lesen wir in 1. Mose 25. Und die Söhne Ismael wohnten von Havila, dem persischen Meerbusen, bis nach Sur, das vor oder östlich von Ägypten liegt, und bis man nach Assyrien geht. Das ist also die Gegend von dem früheren Babylon. Und er, Ismael, ließ sich nieder angesichts oder östlich aller seiner Brüder. In der Zusammenfassung dürfen wir noch erwähnen, dass nicht nur aus Israel, sondern auch aus dem Ismael 12 Stämme hervorgingen. 12 Stämme. Und diese 12 Stämme sind alle Gesegnete von Abraham. Aber sie sind keine Träger der Verheißung. Und das ist ein großer Unterschied. Hier sehen wir schon die beiden Linien, die sich fortgepflanzt haben bis in unsere Zeit hinein. Und Paulus baut ja eine Brücke und sagt, wie damals Ismael, Isaak, sich feindlich gegenüberstanden und der Fleischliche den geistlichen Sohn verfolgte, also auch jetzt. Und ich sage manchmal in den Gemeinden, ist es möglich, dass in den Versammlungen zwei Kinder eines Vaters sitzen. Söhne Ismael, die gesegnet sind, unter der Gottesfurcht stehen, aber keine Träger der Verheißung sind. Das ist ein ganz schwieriges Thema, aber Paulus deutet es wenigstens im Galaterbrief an. Ismaels Mutter, das war die Hagar. Das war die Magd, wo die Sarah gesagt hat, probier's doch mal, vielleicht geht's mit der Hagar. Das war eine Ägypterin und sie nahm auch für ihren Sohn, der also schon ein Halbägypter war, wiederum eine Frau aus dem Lande Ägypten zum Weibe. Dadurch sind die Söhne Ismaels nicht nur blutsverwandt, sondern auch verschwägert mit dem Volk Ägypten. Und so hat es auf diese Weise noch sehr viel und zahlreiche Vermengungen dieser beiden Völkerschaften gegeben, wodurch Ismaels feindseliger Charakter zu Israel auch auf die Ägypter übertragen wurde. Das erste Mal lesen wir von Ägypten in 1. Mose 12, Vers 10. Und Abraham zog nach Ägypten hinab. Wir haben ja in diesen Tagen schon oft von dem hinab gehört. Als der Jona auf der Flucht war, da lesen wir, und er ging nach Tarsis hinab und er fand ein Schiff und ging in das Schiff hinab hinunter. Das hinab ist immer ein hinunter in die Sünde. In die Sünde. Wir kennen den Ausgang der Geschichte von der Verlogenheit eines Abraham. Und Abraham zog immer weiter nach dem Süden, weg von dem Boden der Verheißung, was Gott ihm gegeben hatte. Und da entsteht immer eine Hungersnot. Liebe Geschwister, wenn wir hinabgehen in unseren Entscheidungen, dann wird es sehr dunkel um uns. Dann ist auch die Nahrungsfrage nicht mehr gegeben und geklärt. Auch in unserem Leben ist das so. Und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich da als Fremdling aufzuhalten. Denn die Hungersnot war schwer im Lande. Im Sprichwort heißt es ja, dass eine Sünde und ein Ungehorsam selten allein kommt. Und wir wissen, wie dann Abraham, als er diesen Weg beschritt, um seine eigene Haut zu retten, seine Frau den Vorschlag macht, sie soll bei der Passkontrolle ja nicht sagen, dass sie seine Frau wäre. Auf keinen Fall. Ja. Und nach vielen Jahren, wir verlassen also die Ebene Abrahams, nach vielen Jahren wird dann der Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Dort landet er, dieser Sklavensohn Israels, er ist ein Abbild des Gottessohnes über schwere Gerichte auf den höchsten Thron, und Pharao nennt ihn den Retter der Welt. Über Josef gelangt dann seine ganze Familie dorthin, und diese kleine Schar wird zu einem großen Volk, was Gott nach 430 Jahren wieder ins Land der Verheißung durch Mose zurückführt. Und das Volk Israel zog aus mit einem großen Habe. Nicht eine einzige Klaue blieb da hinten. Die Klaue eines Tieres, was ist das? Das ist das Minderwertigste, was es gibt. Nichts durfte den Ägyptern gelassen werden. Denken wir bitte darüber nach, wenn der Fürst des Lebens alle Gefangenen aus der Gefangenschaft, aus dem Gefängnis, der Finsternis und des Todes herausführen wird, dann wird keine Klaue, das heißt auch das Minderwertigste, das Bedeutungslose, das Schwächste und das Elendeste nicht zurückgelassen werden. Eine wunderbare Botschaft, ist eigentlich eine paulinische Botschaft, die schon im Mosebuch geschrieben steht. Es musste alles mit, alles. Und nun dieser Gerichtsschlag Gottes zur Mitternacht schlug der Engel des Herrn alle Erstgeburt der Ägypter. Ich schlage wiederum eine Brücke zu Matthäus 25. Zur Mitternacht kommt der Bräutigam. Der Bräutigam, der Christus, mit seiner Gemeinde zu Israel und holt sich vorerst eine Auswahl als Braut zu sich. Aber nicht nur das, sondern um Mitternacht bricht auch ein schweres Gericht über Ägypten herein. Um Mitternacht. Ich müsste jetzt mal ein paar Gedanken sagen, warum Mitternacht heute? Wir leben in der Mitternacht. Das ist also die Stunde, wo in den Evangelium prophezeit wird, der Bräutigam kommt. Parallel aber lesen wir im Alten Bund, um Mitternacht schlug der Engel des Herrn die Erstgeburt der Ägypter. Der Auszug war also mit einem schweren Gericht zusammengebunden, um Mitternacht. Ich will das jetzt andeuten, weil die Schrift dann noch größere Aussagen darüber macht. Der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten geschah im Zeichen des geschlachteten Lammes. Jeder Auszug, auch der unsrige, der geschah oder geschieht im Zeichen des Kreuzes des geschlachteten Lammes. Wenn wir Ägypten als das Symbol der Finsternis, das Symbol der Herrschaft, des Todes sehen, dann kann eine Herauslösung aus dieser Gefangenschaft nur durch Christus und das vollbrachte Erlösungswerk geschehen. Hier werden uns im Alten Testament Schattenbilder vorgestellt, die bis in unsere Zeit hinein von großer Bedeutung sind. Aber jeder, der bewusst ausgezogen ist und sich auf die Seite des Christus gestellt hat, muss auch wissen, dass Pharao mit all seinem Heer, dass es Satan mit all seinen verfügbaren Mitteln wieder die Leute, die aus seinem Bereich geflohen sind, zurückholen will. Er hat dabei große Ausdauer und bei manchen auch Erfolg. Der Auszug aus den Gewohnheiten der Sünde, der Zwangsherrschaft des Fürsten dieses Äons und das bewusste Hindurchschreiten durch das Rote Meer bringt uns am anderen Ufer zum Singen und zum Jubilieren. Ich habe heute Nachmittag noch einmal dieses wunderbare Lied nachgeschlagen, was das Volk Israel dort am anderen Ufer gesungen hat. Was war das für ein Triumph? Ein gewaltiger Triumph diesem Gott, der sie gerettet hat. Er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis, aus dem Lande Ägyptens. Die Dankbarkeit und die Freude und die Glückseligkeit erfüllt unser ganzes Leben. Es heißt ja in Matthäus 2, Vers 15, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. aus dem Tod in das Leben hinein. Hier bekommen wir schon etwas von dem Kreuzestod des Sohnes Gottes gezeigt. Aber nicht nur das, auch von dem erstgeborenen Sohn unter den Völkern heißt es, ich habe meinen Sohn Israel aus Ägypten gerufen. Und alle die Söhne sind, die ruft er aus Ägypten, aus dem Lande des Todes, der Sünde und Verdorbenheit, ruft er sie heraus. Heraus, ich frage hinein, sind wir Menschen, die in diesem Ruf stehen, gestanden haben und an das andere Ufer gelangt sind? Er hat uns ein neues Fundament unter unsere Füße gegeben. Das Land der Verheißung, das heißt alles, was Gott an Zusagen und Verheißung gegeben hat, steht jetzt vor uns und darf unser Besitz und unser Eigentum werden. Ich frage, wie hat Gott zu Abraham geredet? Hebe deine Augen empor, alles, was du siehst, der Norden, der Süden, der Westen, der Osten, dir und deinen Samen will ich alles geben, für immer und ewig. Mache dich auf und durchforsche und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Das, was Gott uns in Christo gegeben hat, das gilt es zu durchforschen, in Besitz zu nehmen, liebe Geschwister. Das ist eine wichtige Tätigkeit, das ist ein Befehl für seine Heiligen und seine Söhne. Nicht nur Israel, dem Abraham, das ist eine ganz deutliche Wegführung für uns als Gemeinde des Christus. Und was machen wir? Ist es unsere Beschäftigung? Schauen wir mit aufgedecktem Angesicht, mit Konzentration, mit Wille, mit Hingabe, wohin? Schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und das, was der Vater in seinem Christus uns verheißen hat. Dann werden wir von diesem Lichtglanz, von dieser Gottesenergie verwandelt, hineingestellt in das Strahlbild seiner Herrlichkeit. Nicht durch dem, was wir tun und machen. Das kann nur der Ausfluss sein. Liebe Geschwister, und Religion ist immer mit Tun und Machen zusammengebunden. Mit Gesetzen, mit Forderungen. Und ich habe ja in jungen Jahren etwas von dieser Botschaft gehört, mit 14, 15, 16 Jahren, aber ein Heft, was mir irgendjemand gegeben hat von Karl Geier, vom Dienst der Ermahnung im Blick auf den kommenden Tag, ein Satz, der hat mich bis heute nicht losgelassen. Das Evangelium ist keine Forderung, kein Gesetz, sondern eine Gabe, ein Geschenk. Und ich war in ein Leistungssystem hineingebunden, wenn du nicht mitmachst, wenn du das nicht mitsingst und bläst und ja, nicht bläst, dann reicht das nicht. Dann reicht das nicht. Und dann habe ich also mit 16 Jahren eine Schwester gefragt, die ist extra ledig geblieben, um den Dienst an Kindern zu tun zu können. Sie war damals 60 oder 70 Jahre. Ich sage, liebe Else, sag mir das mal. Weißt du, ob du drüben ankommst? Da sagt die Johannes, ich weiß nicht, ob es reicht. Du meine Güte, habe ich gedacht, ein Leben lang für den Christus? Nein, das will ich nicht. Ich weiß nicht, ob es reicht. Es wird nie reichen, nie wird es reichen. Mit dem, was wir zu bringen haben. Was singt das Liederdichter Stern, auf dem ich schaue? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wann werden wir lernen, dass das Geschenk unserer Rettung rundherum das Gnadengeschenk ist? Wir können nur von dieser Gnade uns in Bewegung setzen lassen. Das ist also auch dringend notwendig. Und das ist das, was eigentlich hier dem Volk Israel geboten wird. Wenn du in das Land kommst, schau dir das an. Nicht nur anschauen, sondern durchforsche. Nimm es in Besitz, dass es Eigentum wird. Wie viele Kinder Gottes gibt es, die so hohl und so freudelos sind? Manchmal stehe ich vor Gemeinde, da weiß ich nicht, die schauen mich alle an, als wären sie von gestern. Da kommt aber nichts rüber. Aber auch gar nichts rüber. Man kann ihnen eigentlich die größte Botschaft bringen. Ja, was hat ein Pastor gesagt? Ich kann predigen wie ein Engel oder ich kann brüllen wie ein Löwe. Beim Ausgang keiner mucksig. Keiner mucksig. Werden wir von der Botschaft noch erfasst? Bei dem Abraham und dem Volk Israel geht es immer um die Länge und die Breite. Um die sichtbare Ebene. Bei der Gemeinde kommen noch zwei Dimensionen hinzu. Die Tiefe der Wege und Gerichte Gottes und die Höhen höchster Herrlichkeit. Deshalb sagt Paulus im Gebet, damit alle heiligen, nicht nur die hier sitzen, liebe Geschwister, ich wehre mich vehement. Das gilt für alle Leibesglieder, ob sie es wissen oder nicht. Wenn sie Träger dieses Geistes sind, wenn sie Träger dieses neuen Lebens sind, dann haben sie das Vermögen, sagt Paulus, damit alle Heiligen zu erfassen vermögen, die alle Dimensionen durchdringende Liebe Gottes in ihrer Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Und diese Liebesenergie, die übertrifft alle Wissensformation, nicht die Erkenntnis. Das Wort Erkenntnis können wir dort streichen, weil es nicht dasteht. Diese Liebesenergie übertrifft jede Wissensvermittlung, jedes Wissen. So gewaltig ist es. Liebe Geschwister, zwei Dimensionen, die Tiefen Gottes und seiner schweren Gerichte und die durch alle Himmel hindurchgehende Höhe, Herrlichkeit des Christus und seiner Verheißung. An dieser Stätte schlug Abraham seine Zeltwohnung auf und wohnte unter den Anpflanzungen Mamres. Mamre heißt Offenbarung Gottes. Dort, wo sich Gott offenbart. Und Mamre, das lesen wir in der Schrift, wo liegt Mamre? Bei Hebron. Hebron, den Ort der Gemeinschaft der Heiligen. Da hatte Abraham sein Zuhause gefunden. Dort war er beschäftigt, nicht die Welt zu verändern und Paläste. Dort war er beschäftigt, und große Dinge zu bauen, sondern Altäre, Stätten der Anbetung und Verherrlichung Gottes. Ich frage hinein, ist das die Wirklichkeit unseres Lebens? Ist das die Wirklichkeit? In einer Versammlung stellte neulich ein Prediger die Frage, weshalb sind Sie heute Abend hier? Sehr interessante Frage. Das wollte er wissen. Das war vielleicht vor 4 Wochen. Warum sind Sie hier? Ich gebe Ihnen 2 Minuten Zeit. So, und dann kamen die Antworten. Die erste Antwort: Ich bin da wegen des Chores, wegen Singen. Die zweite Antwort war: Ich bin da wegen der Musik. Der dritte antwortete: Ich bin da wegen der Jugend. Der vierte antwortete: Ich bin da wegen des Pastors. Vielleicht ist jemand hier wegen meiner Person, können Sie alles vergessen. Liebe Geschwister, unter den 10 Antworten war eine Antwort von einer Schwester: Ich bin da um des Wortes willen. Verstehen wir? Warum sind wir hier angemeldet zu dieser Rüste? Schöne Tage über Pfingst zu erleben, liebe Geschwister, ist uns das Bedürfnis, in der Gemeinschaft die Herrlichkeit und die Gedanken Gottes erleben zu dürfen, ein Stück hineingeprägt zu werden, in das Bild, ein Stück loszukommen von unserem Ich, ein Stück Ja sagen zu lernen zu dem Kreuzesweg, weil das Ich ja dort hängt, am Kreuz. Hier gibt es keine Selbstverwirklichung, muss ich sagen. Wer hier gekommen ist, um sich selbst darstellen und verwirklichen zu können, der wird sehr enttäuscht nach Hause gehen. Die Verse aus Kolosser 1, Vers 12, das sind eine Parallele zu dem Auszug Israels aus dem Land Ägypten. Der Jubel und die Dankbarkeit für die Rettung aus dem Machtbereich des Teufels und seiner Herrschaft heraus und die Versetzung hinein in die Königsherrschaft seines lieben Sohnes, das ist ein gewaltiges Geschehen. Er hat uns errettet, Tatsache, aus diesem Machtbereich. Das heißt, keine Macht kann uns je zwingen, zu wählen und zu gehen, der nicht in Übereinstimmung ist mit unserem Herrn und den in uns wohnenden Christus. Keine Macht mehr. Das heißt das. Herausgerettet aus dem Machtbereich des Finsters und hineingestellt in das Energiefeld seines Sohnes. Wird diese Veränderung, die mit uns geschehen ist im Alltag, mit all der Versuchlichkeit und Verführung vollzogen und auch durchlebt. Keiner darf über uns, um uns oder in uns Herr sein. Keiner darf und kann die Herrschaft auch nicht über das kleinste Geschehen mit uns ausüben, als nur der in uns wohnende Christus. Gestatten wir ihm? Ich frage hinein, gestatten wir ihn jeden Augenblick, jeden Tag, jede Stunde die Herrschaft in unserem Leben? Das ist also in Wahrheit Herrschaft des Sohnes Gottes in unseren Herzen. Wir gehen zurück nach Israel. Sie waren also ausgezogen. Sie waren auf dem Land, auf dem neuen Ufer. Nach 6 Wochen war bei dem Volk Israel von diesem gewaltigen Wunder der Errettung aus der Hand der Ägypter nicht mehr viel zu sehen. Als es kein Wasser gab, als keine Zeichen und Wunder mehr geschahen und der heiße Wüstensand in ihren Zähnen knirschte, da murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wieder Mose und Aaron. Sie sprachen, wären wir doch. Es war doch so schön, war doch so schön. Wären wir lieber in Ägypten geblieben und durch die Hand Jahwes gestorben, als wir nach Herzenslust essen und trinken konnten, anstatt in der Wüste zu verhungern. Das ist ein Satz, liebe Geschwister. Das ist ein Satz. Kann es auch hier einen Vergleich zu uns geben? Zu Menschen, die durch die Gnade des Herrn gerettet wurden und wieder nach Ägypten zurück wollen? Kann es das geben? Ein Mitarbeiter des Apostel Paulus, der Demas, der hatte diesen gegenwärtigen Zeitlauf wieder lieb gewonnen. Die vielen Schaufenster, die vielen Versprechungen, die vielen Angebote, was da alles aufgestellt ist, was man da alles erleben kann. Der eine sagt, jemand, so man hat. Ja, und wer nicht hat, der tut so, es hätte er. Es wird alles umgesetzt. Er hatte den gegenwärtigen Weltlauf liebgewonnen und hatte ihn an die erste Stelle gesetzt. Doch zurück zu unserem Thema. Ägypten spielt in der Beziehung zu Israel eine gerichtsbezogene Rolle. Immer wieder wird dieses Volk gebraucht, um Israel zu schlagen. Aber Gott hat auch mit diesem Volk seinen Plan. Und dieser Plan ist ein Heils- und ein Rettungsplan. Dieses Ziel erreicht Gott über schwere Gerichte. Und davon wollen wir jetzt aus dem prophetischen Wort noch ein Zeugnis oder einige Zeugnisse anschauen. Zunächst, die Karte steht also da. Sie ist etwas blass. Aber ich konnte es nicht ändern, mein Original habe ich zu Hause gelassen. Wir sehen also das Land Ägypten, die schwarzen Konturen, das hängt mit der Bewässerung zusammen, das ist also grünes Land. Dann haben wir den Nil von ganz unten, Zyene, bis er mündet ins Mittelmeer. Und wir haben ja den kleinen Zettel zur Hand und können dann, wenn ich den Text lese, immer vergleichen, was eigentlich die Schrift meint. Vielleicht können wir noch sagen, wo Kairo liegt, fast dort im Nildelta, dass wir eine kleine Blickfeld haben, was eigentlich die Schrift aussagt. Und nun lesen wir einige Verse. Ich habe sie zusammengestellt aus der Jerusalemer, aus der Züricher und der Elberfelder Übersetzung. Konrad, kannst du jetzt mal wechseln und legst den Text aus. Ich habe dabei gedacht, es ist besser, dass wir nicht nur hören, sondern auch, dass wir ein Stück mitlesen. Und da heißt es, und der Schutz des Pharao wird euch zur Schmach werden und die Zuflucht und im Schatten Ägyptens zur Schande. Alle werden beschämt werden über ein Volk, das ihnen nichts nützt, das nicht zur Hilfe und nicht zum Nutzen, sondern zur Beschämung und auch zum Hohne wird. Nun der Text aus Hesekiel 30. Denn nahe ist der Tag, ja nahe der Tag des Herrn. Wir haben gestern Nachmittag 3 Stunden im Garten über diesen Tag gesprochen. Ist es so nicht einfach? Es ist also ein Gerichtstag. Und er ist in der Hauptsache zugeschnitten für sein Volk und die Völker um Israel herum. Der Tag des Herrn, ein Tag finsteren Gewölbs, die Stunde für die Nationen wird er sein. Es wird ein Schwert nach Ägypten kommen und Äthiopien wird ein Zittern überfallen, wenn die Erschlagenen in Ägypten herumliegen, wenn ihm sein Reichtum genommen und seine Grundfesten eingerissen werden. Die Äthiopier, die Ägypter, Libyer samt allen Arabern und mit ihnen die Lubiter, das ist ein unbekanntes Volk, und die Söhne des Bundeslandes werden durch das Schwert fallen. So spricht der Herr. Da werden fallen die Spitzen Ägyptens und seine stolze Macht bricht zusammen von Migdol bis nach Siene. Diese beiden Wörter, die haben wir im Gedächtnis. Migdol ist ganz oben im Norden und Siene ganz unten im Süden. Sie werden fallen durch das Schwert und seine Städte werden inmitten verödeter Städte sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich Feuer lege an Ägypten und all seine Helfer zusammenbrechen. So spricht der Herr, ich werde den Großen von Memphis ein Ende machen und den Fürsten im Lande Ägypten, sie werden nicht mehr sein. Und ich werde Furcht über das Land Ägypten bringen. Ich verwüste Patros und lege Feuer an Zoan und halte Gericht über Nu. Ich gieße meinen Zorn aus über Sin, das Bollwerk Ägyptens, und verdilge die lärmende Menge von Nu. Ich lege Feuer an Ägypten. Zittern und beben soll Siene. In Nu soll Überschwemmung sein und Wasser sich ergießen. Ich vollstrecke das Gericht an Ägypten, auf das sie erkennen, dass ich Jahwe bin. Wenn wir also diesen Text verfolgt haben und uns dann diese Karte, die wir vor uns haben, anschauen, dann bekommen wir ein Bild von allergrößter Verwüstung. Zwei Orte, Migdol bis Siene, zeigen uns, dass es sich hier um das ganze Land Ägypten handelt. Migdol liegt also im äußersten Norden und Siene im ganz unten im Süden. Wir fragen, was ist Siene? Sehr erstaunt war ich, als ich in der Stuttgarter Jubiläumsbibel unter diesen Vers Siene, das heutige Assuan, als Antwort las. Ich weiß nicht, wenn die Bibel geschrieben worden ist, die Jubiläumsbibel. Das weiß ich nicht. Aber wann?
20er-Jahre.
In der 20er Jahre. Sehr eigenartig, dass die Russen nun an dieser Stelle diesen gewaltigen Staudamm errichten, der in der Prophetie über Ägypten eine gewaltige, wichtige Rolle zu spielen hat. Dieser Hochdamm wird ja manchmal als das achte Weltwunder genannt und den majestätischen Pyramiden der alten Ägypter gleichgestellt. Der an 500 Kilometer lange, durchschnittlich 11 Kilometer breite und bis zu 100 Meter tiefe Assuan-Stausee fasst 164 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das ist fünfmal so viel, wie der Nil in einem Jahr ins Mittelmeer trägt. Der Stausee wird also von Langensteinbach, mal nach oben rechnen, ich weiß nicht, Nordsee, Hamburg.
Wie viele Kilometer sind
das? 500 Kilometer.
Luftlinie?
Nicht ganz. Also dieser Stausee würde von Langensteinbach bis in etwa Hamburg reichen. Der Assuan-Staudamm ist 111 Meter hoch und 3820 Meter lang. Seine Fundamente ragen, die Experten, wie tief in die Erde? Also 111 Meter ist er hoch, der Damm. Seine Fundamente ragen. Das war eine gute Antwort. Jawohl, 200 Meter in das Erdreich. Er ist der größte künstliche See der Erde. Und nun sagt das Wort Gottes, dass Assuan zittern und beben wird. Die Folge wäre ein Dammbruch mit ungeheuren Verwüstungen. Nach wissenschaftlichen Angaben würde bei einer eventuellen Dammkatastrophe Kairo noch mit einer 10 Meter hohen Flutwelle überspült. Ich hatte mir in meinen Unterlagen damals drei Zettel reingelegt, und zwar von Zeitungsnotizen. Sie stammen aus dem Jahre 81 und 82. Da ist also eine Notiz, und zwar im November 81 vier Erdstöße erschütterten am Sonnabend die Stadt Assuan in Oberägypten. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, Menschenleben nicht zu klagen. Ein Monat später, Dezember, neun Erdstöße haben in den vergangenen zwei Wochen die oberägyptische Bezirksstadt Assuan erschüttert. Es entstand beträchtlicher Schaden an den Wohnhäusern, Schulen und anderen Gebäuden. Ein Monat später, also im Januar 82. Von zwei weiteren Erdstößen ist am Sonnabend die oberägyptische Stadt Assuan erschüttert worden. Nach Mitteilung des Geophysischen Forschungsinstituts des Landes erreichten die Beben die Stärke 5,4 und 5,3 auf der Richterskala. Die Sudanesen kennen eine Legende, nach der der Nil eines Tages seinen Lauf verändern und ins Rote Meer fließen wird, und sie glauben, dass der Hochdamm von Assuan die Ursache dafür sein wird. Es gibt noch andere Studien, die besagen, dass durch den gewaltigen Druck des Stausees, der auf die Erdrinde lastet, es zu einem Einbruch kommt und dann tatsächlich der Nil in das Rote Meer mündet. Es gibt ja eine ganze Menge Aussagen über Ägypten, die uns vielleicht auf diese Katastrophe hinweisen wollen. Hesekiel 29, von 2 bis 14. Menschensohn, richte dein Angesicht wider Pharao, du König von Ägypten, und weissage über ihn und über ganz Ägypten, und sprich, so sprich Gott, der Herr, siehe, ich will an dich, Pharao, König von Ägypten, du großes Krokodil, das da lagert inmitten der Nilarme, das da spricht, mein ist der Nil. Heute früh haben wir gehört, mein ist die Babel, ich habe sie gebaut. Das sind alles Parallelen. Mein ist der Nil, ich habe ihn gemacht. So ein Trottel. Ja. Aber menschlicher Größenwahn erdingt sich solche Gedanken aus. Ich habe ihn gemacht. Ich, Jahwe, will Haken in seine Kinnbacken legen und Fische in deinen Flüssen an deine Schuppen hängen. Ich will dich aus deinen Flüssen heraufholen, samt allen Fischen deiner Flüsse, die an deinen Schuppen hängen. Dann werfe ich dich in die Wüste hinaus, samt allen Fischern deiner Flüsse. Auf dem offenen Felde wirst du liegen, und man wird dich nicht aufheben, noch begraben. Dem Getier der Erde und den Vögeln des Himmels gebe ich dich zum Fraß. Dann werden alle Bewohner Ägyptens erkennen, dass ich Herr bin. Weil du nur eine Stütze von Schilfrohr bist für das Haus Israel. Wenn sie dich mit der Hand anfassen, so knickst du zusammen und durchstichst ihnen die ganze Hand. Und wenn sie sich auf dich stützen, so zerbrichst du und machst ihre ganze Hüfte wanken. Darum spricht Gott der Herr also, siehe, ich lasse das Schwert über dich kommen und tilge Menschen und Vieh aus dir hinweg, und das Land Ägypten soll zur Wüste werden, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin, weil du gesagt hast, der Nil ist mein und ich habe ihn gemacht. Darum siehe, ich will an dich und deinen Nil, will das Land Ägypten zur Einöde und Wüste machen, von Migdol bis nach Siene, bis an die Grenze Äthiopiens, zu Trümmerstätten der Verwüstung, von den nördlichen Grenzbefestigungen Ägyptens bis nach Assuan, bis in die südlichste Stadt an der äthiopischen Grenze. Keines Menschen Fuß soll es durchstreifen, unbewohnt soll es bleiben. 40 Jahre lang. Ich werde das Land Ägypten zur Wüste machen, inmitten verwüsteter Länder, und seine Städte werden öde liegen, inmitten verödeter Städte, 40 Jahre lang. Und die Ägypter werde ich unter die Nationen versprengen und über die Länder zerstreuen. Denn so spricht der Herr. Nach 40 Jahren werde ich die Ägypter aus den Völkern, unter die sie zerstreut worden sind, wieder sammeln. Ich werde die Gefangenschaft der Ägypter wenden und sie in das Land Batros, in das Land ihres Ursprungs, zurückbringen. Es gibt also nicht nur eine 2000-jährige Zerstreuung Israels, sondern auch eine 40-jährige Wegführung der Ägypter. Dieses Gericht würde demzufolge bis in das 1000-Jahr-Reich hineinreichen. Weiter wird uns sehr deutlich ausgesagt, dass es eine Wüste, eine Einöde geben wird vom Norden bis zum Süden. Auch hier finden wir wieder diese beiden Wörter, Migdol und Siene. Und nun weissagt der Prophet Joel in Kapitel 3, Vers 19 davon: Ägypten wird zur Einöde und Edom zu einer öden Wüste werden wegen der Gewalttaten an den Kindern Judas, weil sie in ihrem Lande unschuldig Blut vergossen haben. Wir lesen den Text noch aus Jesaja 11 und dann Jesaja 19. Und Jahwe wird die Meereszunge Ägyptens zerstören, verbannen oder den Bannfluch darüber sprechen. Und er wird seine Hand über den Strom Euphrat schwingen mit der Glut seines Hauches und ihn in sieben Bäche zerschlagen und machen, dass man mit Schuhen hindurchgeht. Und jetzt Jesaja 19 von 1 bis 7. Sehet, auf schneller Wolke fährt Jahwe dahin und kommt nach Ägypten. Die Götter Ägypten beben vor ihm und das Herz Ägyptens in seiner Brust. Dann stachle ich die Ägypter gegen Ägypter auf, dass Bruder gegen Bruder kämpft, Freund gegen Freund, Stadt gegen Stadt, Reich gegen Reich. Und der Geist Ägyptens wird vergehen in seinem Inneren und ihre Pläne und Ratschlüsse will ich verwirren. Dann mögen die Götzen und die Beschwörer fragen, die Toten und die Wahrsagergeister. Ich werde Ägypten der Gewalt eines harten Herrn überliefern und einen strengen König soll über sie herrschen, spricht der Herr Jahwe der Herrscharen. Versiegen werden die Wasser des Nils und der Strom trocknet bis zum Grunde völlig aus. Durchaus möglich, dass der Nil einen anderen Lauf nimmt. Die Kanäle werden stinken, die Nilarme werden seicht und trocken. Rohr und Schilf verwelken, die Auen am Rande des Nil, alle Saatfelder am Nil verdorren, verschwinden und werden nicht mehr sein. Es klagen die Fischer und trauern alle, welche die Angel in den Strom werfen, die das Netz auf dem Wasser ausbreiten werden, verschmachten. Wo sind nun deine Weisen? Sie mögen dir kundtun und dich erkennen, was Jahwe, der Herrscharen, über Ägypten beschlossen hat. Zu Turen sind die Fürsten zu Zoan geworden, und die Fürsten von Noph haben sich getäuscht. Die Häupter seiner Gaue haben Ägypten irregeführt. Jahwe hat ihnen einen Geist des Schwindels bereitet, wie ein Betrunkener taumelt in seinem Gespei. Kein Werk wird Ägypten mehr vollbringen, es sei vom Haupt oder vom Schwanz, vom Palmzweig oder von der Binse. An jenem Tag werden die Ägypter Frauen gleichen. Sie werden zittern und beben vor dem Schwingen der Hand Jahwes, der Herrscharen, die er gegen sie schwingt. Dann wird das Land Juda, die Juden, für Ägypten ein Schrecken sein. Und so oft es einer erwähnt, wird Ägypten in Furcht geraten vor dem Plan Jahwes der Herrscharen, den er gegen Ägypten gefasst hat. Das klingt natürlich auch so, als würde Israel mit eiserner Hand gegen Ägypten vorgehen. Es mag beides zusammenlaufen, die Hand, die Gerichtshand Gottes, die über Ägypten kommt, und auch Israel. An jenem Tage werden 5 Städte im Land Ägypten die Sprache Kanaans reden und bei dem Jahwe der Heerscharen schwören. Die eine wird ihr Hahares heißen. An jenem Tage wird es auch einen Altar Jahwes mitten im Land Ägypten geben und eine Dingsäule Jahwes an seine Grenzen. Sie werden ein Zeichen und ein Zeugnis sein für Jahwe im Lande Ägypten. Wenn sie vor ihren Bedrängern zu Jahwe rufen, dann wird er ihnen einen Retter senden, der für sie streitet und sie befreit. Jahwe wird sich den Ägyptern offenbaren, und die Ägypter werden an jenem Tage Jahwe erkennen und ihm durch Schlachtopfer und Speiseopfer dienen. Sie werden Jahwe Gelübde machen und sie erfüllen. So wird Jahwe Ägypten zum Heile schlagen. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Zum Heile schlagen. Sie werden sich zu Jahwe bekehren und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tage wird eine gebahnte Straße von Ägypten nach Assyrien führen. Der Assyrer wird nach Ägypten kommen und der Ägypter nach Assyrien und die Ägypter werden mit den Assyrern den Herrn verehren. An jenem Tage wird Israel als Dritter im Bunde mit Ägypten und Assyrien ein Segen sein inmitten der Erde. Jahwe segnet und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien, das Werkzeug meiner Hand und Israel, mein Eigentum und mein Erbteil. An jenem Tage wird man nach Israel kommen, von Assyrien bis nach Ägypten und von Tyrus bis zum Euphratstrom, von Meer zu Meer, von Berg zu Berg. Wir können ausmachen. Diese gewaltige Schau für den Nahen Osten, speziell für das auserwählte Volk mit all seinen Nachbarnvölkern, ist für die Zeit des Endes geschrieben, für die Zeit des Messias und seiner Herrschaft im Tausendjahrreich und danach. Man kann sich kaum vorstellen, wie aus diesen rebellischen und mörderischen Haufen der Feinde Israels echte Freunde werden, die in Frieden und in Eintracht, in Gemeinschaft miteinander leben und umgehen werden. Dazu sind aber noch allerschwerste Erschütterungen und Gerichte nötig, damit das stolze Herz gebrochen und gedemütigt wird vor ihm, dem Herrn aller Herren. Denn von ihnen wird Ehre und Herrlichkeit dem Jahwe und Gottes Himmels gebracht. So enden alle Wege. Die Gerichtswege mit Israel, seinem auserwählten Volk und den Völkern ringsherum. Es wird gleichsam ein Anschauungsunterricht sein für die übrigen Nationenwelt, denn im Endziel sind alle Nationen, alle Völker der Erde versammelt und sind nicht nur bereit, Israel auszulöschen, sondern beten an und verherrlichen allein den Namen des Allerhöchsten. Da müssten wir nun noch so viele Psalmworte hereinnehmen, wo wir lesen, alle Völker der Erde, alle Nationen werden jubeln und zum Schluss alles, was Odem hat, wird einstimmen in dem großen Halleluja Gottes. Sehr deutlich sehen wir hier, dass Gericht nie das letzte und endgültige ist, auch wenn von Umkommen, von Zerstören und von Verwüsten die Rede ist. Immer steht das Heil, die rettende Absicht, die völlige Erlösung am Ziel aller Gottesgedanken. Mehr will ich also zu diesem Thema nicht sagen. Es ist ein Denkanstoß, dass wir unsere Bibel gut lesen und wir nicht nur wettern über die Feinde, die Israel zerstören wollen, sondern auch wissen, dass die Völker um Israel herum ein großes Heil und eine gewaltige Rettung vor Augen haben. Amen.
Ja, herzlichen Dank für das Zeugnis. Das war einmal etwas, dass wir etwas gehört haben von diesen Prophetenstillen. Wissen Sie, ich hatte in meiner eigenen Verwandtschaft, muss ich mal sagen, gab es welche, die haben die Bibel seitenweise, nachher nicht mehr, nur nach dem Fettgedruckten bei Luther gelesen. Ja? Und da ist man dann so, das ist auch wichtig, ja. Aber manche lesen auch nur die Losung und sonst nichts. Ja? Und da entgeht einem vieles. Aber ist auch sehr mühevoll. Jene Prophetenstellen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel zu lesen, da steht dann in der alten Elberfelder so eine Art Überschrift über Moab, über Ägypten, über Assyrien, über noch so ein paar Völker, über Edom, über Elam und so weiter. Und da liest man ganz schnell und ganz flott, diagonal heißt das, drüber hinweg, weil man es, ich darf es gestehen, auch mir geht es so oft, nicht versteht. Und ich habe mich gefürchtet, als man einmal Jesaja-Themen, glaube ich, hier hatte, denn das war für mich ein fremdes Buch.
Jetzt war doch ab, kommt noch was?
Bitte?
Es kommt doch noch was.
Ach so, das ist gut.
Und dann habe ich mal angefangen, in der eigenen Gemeinde über Jesaja zu predigen, hinten irgendwo. Und dann hat Gott nach und nach so manches aufgeschlossen, da bin ich sehr dankbar darüber. Und das wünsche ich uns und euch, dass wir lernen, diese prophetischen Stellen zu lesen. Auch mit Freude zu lesen und etwas daraus herauszuziehen, sage ich mal, für uns. Empfehlung, wenn Sie in Ihrer Bibellese sind, dann knien Sie sich mal hinein. 66 Kapitel Jesaja, 52 Kapitel Jeremia. Die letzten drei Kapitel bei Jeremia sind sehr, sehr lang, also nennen sich da Extrazeit. Und dann 48 Kapitel Hesekiel, das macht insgesamt 166 Kapitel. Teilen Sie es ein, dann lesen Sie mal das so richtig durch. Nehmen Sie eine Zeit, wie lange machen wir mal aus miteinander? Ein Vierteljahr. Und dann haben wir es gepackt. Ja?
Das ist großzügig.
Der Herr ist immer großzügig im Himmel. So. Ich möchte Mut machen. Einfach einmal einsteigen und sich freuen. Ich habe mir nebenher gedacht, wie wäre das mal eine Reihe zu machen über Assyrien, wie du es gemacht hast, Ägypten. Sie werden einen großen Gewinn haben. Und ein Schlusswort möchte ich doch anführen. Wenn man sich auf Ägypten stützt, fährt es wie ein Rohr, es knickt und fährt einem Rohr wie ein Rohr in die Hand. Aber es steht geschrieben, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Auch wenn wir mal ganz, ganz, ganz geknickt sind, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Gott segne uns, wir beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du mit deinen Völkern, das sind ja deine Völker, so Großes vorhast. Du kennst tiefe, tiefe Gerichte, aber du hast für sie auch einen ganz, ganz großen Segen. Und darüber freuen wir uns, wenn du bis in die letzte Tiefe, ja bis in das letzte kleine Völkchen, das wir fast nicht auf der Landkarte finden, wenn du es segnest und umkehren lässt und deine Herrlichkeit darin offenbarst. Und das ist die Freude auch an der Verkündigung, die wir hier hören dürfen, dass wir diese Heilsverkündigung und diese Heilsbotschaft, dass wir von dieser Heilsbotschaft, dass wir wissen, dass sie allen gilt und keiner vergessen wird. Weder in Israel noch in den Völkern. Auch dort wird einmal keine Klaue zurückbleiben. So habe Dank für das Wort. Nun lass es nachklingen und gib uns einfach auch den Mut, in deinem Wort das zu lesen, was du verheißen hast. Segne uns heute Abend, den Restabend, segne alle, die nach Hause gehen und segne die Tage, die noch vor uns sind. Gepriesen sei dein heiliger Name, jetzt und immerdar. Amen.